dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Genau, okay. Also, schön, mal da zu sein. Und der Gerold freut sich, er lacht. Super. Die Sonne scheint und der Frühling kommt. Man merkt es immer mehr, auch wenn es gestern noch mal kalt war. Und ich denke, dass ich heute eine Ermutigungspredigt habe, auch wenn sie nicht so heißt. Aber wir wollen heute mal hineinschauen, was der Apostel Petrus in seinem letzten Brief uns mitteilt. Er fängt an, also ist der 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Petrus schreibt seinen Lesern, dass die Gläubigen einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Durch Jesus, den Gott und Retter. Wer Jesus Christus aufnimmt, ihn zum Herrn seines Lebens macht, empfängt den gleich kostbaren Glauben wie Petrus. Petrus betont, dass alle Christen denselben kostbaren, unschätzbaren, rettenden Glauben empfangen haben. Es gibt keine Christen erster und zweiter Klasse, die nach geistlichen, ethnischen oder geschlechtlichen Gesichtspunkten unterschieden würden. Also es gibt da keine Unterscheidung. Das lesen wir auch in Galater 3. Da heißt es in Vers 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wir sind alle hineingenommen in die Schar der Gläubigen. Da Petrus meistenteils an Heidenchristen schrieb, ist es ihm wahrscheinlich ein Anliegen zu betonen, dass sie denselben Glauben empfangen haben wie die Gläubigen aus den Juden. Dann fährt Petrus fort, für seine Leser zu beten, was sie immer mehr und mehr erleben sollen. Er schreibt: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade und Friede. Gnade, Charis im Griechischen, ist verwandt mit dem Wort Chara, was Freude bedeutet. Gnade ist das, was froh macht, das Erfreuliche. Wenn wir Gnaden erfahren als Sünder, die zu Jesus finden, dann werden uns die Sünden vergeben und das bringt Freude. Wir haben Gottes Gunst und die Gnade ist die Basis unseres Heils, unserer Errettung. Wenn wir auf diese Weise Gnade empfangen haben zur Sündenvergebung, dann brauchen wir sie im Glaubensleben immer wieder als Gnade, die Kraft freisetzt. Einmal antwortet Jesus Paulus auf seine Gebete in einer umkämpften Situation. Jesus sagt zu ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen. 2. Korinther 12 steht es. Paulus war in dieser Situation konfrontiert mit Angriffen, dem Dorn im Fleisch. Jesus sagt zu ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen. Und begründet das mit: Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Daraufhin sagt Paulus: Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Gnade bedeutet also auch Kraft, göttliche Kraft zu überwinden. Ein Lexikon beschreibt Gnade so: Die Wortbedeutung von Gnade, Charis, ist gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Dankbarkeit, Annahme, Gunst ohne Erwartung von Vergeltung, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Im Neuen Testament wird Gnade vor allem als unverdiente göttliche Güte verstanden, die Gott den Menschen schenkt, ohne dass sie dafür etwas leisten müssen. Die Gnade ist also immer etwas Freisetzendes, etwas Befähigendes, damit wir den Willen Gottes erfüllen können. Petrus sagt uns in unserer Stelle in 2. Petrus 1, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Was meint Petrus hier mit Frieden? Kommen wir zum Frieden. Im Hebräischen heißt Frieden Shalom. Shalom ist ein Wort, das ursprünglich Ganzheit, Vervollständigung oder Heil bedeutet. Es geht weit über die einfache Übersetzung von Frieden hinaus und umfasst Aspekte wie Wohlergehen, Gesundheit, Sicherheit, Glück und Harmonie. Im Judentum ist Shalom nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern ein umfassender Zustand des Wohlbefindens von Mensch und Natur. Petrus schreibt also, dass die Gnade, die wohltut und die kräftigt und dieser umfassende, ganzheitliche Friede uns immer reichlicher zuteil werden soll. Also nicht nur einmal in der Bekehrung, sondern ständig soll das uns begleiten. Das ist formuliert in einem Wunsch, in einem Gebet. Doch wie wird uns nun ganz konkret diese Gnade und Friede in unserem Leben reichlicher zuteil? Wie gesagt, in der Bekehrung erleben wir diese Basisgnade und einen Basisfrieden. Gott vergibt uns unsere Sünden und wir haben dann Frieden mit Gott, wie es auch in Römer 5 heißt. Genau, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt dürfen wir aber im Glaubensleben die Fülle von dieser reichhaltigen Gnade und dem umfassenden Frieden reichlich erleben und erfahren, inmitten unseres Alltages und unseren Herausforderungen. Aber wie ist das möglich? Petrus gibt uns die Antwort in Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. In einer anderen Übersetzung heißt es, Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn. Gnade und Friede kommt durch die Erkenntnis, durch Erkenntnis Gottes. Erkenntnis in der Bibel bezieht sich nicht nur auf intellektuelles Wissen, sondern auf eine tiefgreifende, persönliche Beziehung, besonders zur Erkenntnis Gottes. Gottes Erkenntnis steht im Mittelpunkt und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Die John MacArthur Studienbibel erklärt Erkenntnis hier im Petrusbrief so: Das Wort bezeichnet eine verstärkte Form von Erkenntnis und bedeutet eine umfassende, tiefere und vertrautere Erkenntnis. Der kostbare Glauben des Christen gründet sich auf der tiefen Erkenntnis der Wahrheit über Gott. Das Christentum ist keine Mysterienreligion, also im Sinne eines Geheimkultes, wo vieles im Verborgenen liegt und nur wenige Eingeweihte sind, sondern basiert auf objektiver, offenbarter, logischer Wahrheit über Gott, die verstanden und geglaubt werden kann. Je tiefer und umfassender diese Erkenntnis des Herrn ist, desto mehr wird Gnade und Friede vermehrt. Ich wiederhole mal den Satz. Je tiefer und umfassender diese Erkenntnis des Herrn ist, desto mehr werden Gnade und Frieden vermehrt. Je besser wir Gott und seine Absichten kennenlernen, desto mehr erfahren und erleben wir seinen umfassenden Frieden und die Kraft seiner freisetzenden, befähigten Gnade in unserem Leben. Und Erkenntnis hat auch was zu tun mit Kennenlernen, Gott kennenlernen. Und dieses Kennenlernen hat auch was damit zu tun, zu verstehen, wie jemand denkt, auch zu verstehen, wie etwas funktioniert. Das gibt die Erkenntnis. Als unser Sohn begonnen hat, Lego zu spielen, dann hat er oft probiert, Steine so schräg anzusetzen und drauf zu drücken. Und dann hat er sich geärgert und ist wütend geworden, weil das so ja nicht funktioniert. Aber wenn man weiß, man muss die Steine einfach nur parallel draufsetzen und leicht andrücken und schon hält es, dann ist der Friede da und der Frust kommt nicht. Versteht ihr das? Also Erkenntnis hilft uns und bewahrt uns vor Frust. Ja. Vielleicht muss jetzt jemand aber auch an die Aussage denken, Erkenntnis bläht auf. Das steht übrigens auch in der Bibel. Ja, die Erkenntnis, die dazu dienen soll, andere mit Wissen zu überfahren, um als gut und intelligent darzustellen, diese Erkenntnis bläht auf und lässt eingebildet sein. In 1. Korinther 8, Vers 1b können wir lesen, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Erkenntnis ohne Liebe bläht auf und führt letztlich in die Sackgasse. Da Gott aber Liebe ist, führt die Erkenntnis Gottes auch immer zu mehr Liebe, wenn wir seine Liebe annehmen. Paulus muss über seine Volksgenossen einmal sagen in Römer 10, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Man kann also Eifer haben für Gott, aber wenn das nicht aus der rechten Erkenntnis herauskommt, nützt dies nichts. Das ist ein Irrweg. Es muss schon die richtige Erkenntnis aus der richtigen Quelle sein. Diese Quelle ist für uns das Wort Gottes. Das freut mich. Das war mir klar, dass die Antwort kommt. Ja. Genau. Diese Quelle ist für uns das Wort Gottes. Die Bibel, aus dieser Quelle muss alles kommen. Und aus dieser Quelle wird auch alles geprüft, alles, was gesagt wird. Es gibt aber auch den Kampf gegen die Erkenntnis Gottes. Paulus beschreibt den Kampf, in dem es darum geht, falsche Gedankengebäude, falsche Erkenntnisse und die daraus resultierenden falschen Wege zu zerstören. 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also, wir zerstören jede Höhe und jedes Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Es ist unsere Aufgabe für uns. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Also hier merkt man, es gibt auch einen Kampf, den es da zu bestehen gibt. Im Gegensatz dazu wird durch Weisheit gebaut und befestigt. In Sprüche 24 heißt es, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Auch hier wird gesagt, kostbares und angenehme Güter kommen durch Erkenntnis. Je mehr wir Gott und seine Wege erkennen, desto mehr kommt auch seine Gnade und sein Segen in unsere Alltagswelt. Meine Mutter sagt manchmal, wenn sie eine Predigt von mir hört, ja, es ist schon gut, was du predigst, aber es ist alles so theologisch. Bring doch mal ein Zeugnis, eine Erfahrungsgeschichte aus deinem Leben mit hinein. Ja, es liegt mir nicht so arg, von mir zu erzählen. Ich gehöre eher zu denen, die sagen, wenn im Hausgeist gefragt wird, wie war deine Woche? Gut. Wie geht's auf der Arbeit? Gut. Ja. Nicht, dass ich nicht von mir erzählen möchte, sondern es sprudelt nicht so aus Knopfdruck aus mir heraus. Bei einem lockeren Gespräch im persönlichen Rahmen kann ich dann doch schon mehr erzählen. Ja. Aber heute möchte ich mal ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen. Als es meinem Schulabschluss entgegenging, war eine Zeit, in der es zu wenige Lehrstellen gab. Hier ein Spiegelartikel von 1996. Da heißt es zum Thema Lehrstellen: knappes Gut. So schlecht wie in diesem Jahr war die Lage auf dem Lehrstellenmarkt lange nicht. Für 717.000 Bewerber gibt es nur 609.000 Angebote. Rund 100.000 zu wenig. Dabei würde nicht einmal jeder einen Ausbildungsplatz finden, wenn die Zahl der Bewerber und der Lehrstellen gleich groß wäre. Besonders mies ist die Lage im Osten. Dort gibt es fast doppelt so viele Bewerber wie Plätze. Soweit der Spiegel damals. Ich war damals auf einer körperbehinderten Schule, weil ich durch Geburt eine Verkürzung der Achillessehne hatte. Die rechte Körperseite war in einem geringen Maß von einer Lähmung betroffen, die vermutlich aus Sauerstoffmangel bei der Geburt herrührte. Da ich mit 9 Jahren operiert wurde und einige Monate in der Klinik verbrachte, kam ich dann in diese Körperbehindertenschule. Was meine Chancen auf eine Lehrstelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden noch erschwerte. Also es gab sowieso schon zu wenig. Und wenn dann noch jemand kommt mit einem gewissen Handicap-Hintergrund, wird es schwierig. Das Arbeitsamt, damals war es noch das Arbeitsamt, hatte sich bemüht und mir einen Platz in einem Berufsbildungswerk für Menschen mit Beeinträchtigungen besorgt. Das war in Nürnberg. Ich hatte mich schon mit 11 Jahren bekehrt. Ich wusste damals noch nicht viel über die biblischen Zusammenhänge, aber ich wusste eines. Gott ist gut und er meint es gut mit mir. Ich habe mich nicht in diesem Berufsbildungswerk sehen können, denn ich wusste, es ist schwer, danach auf dem freien Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Dann habe ich von einer freien Lehrstelle in der Nähe meines Wohnortes gehört und habe dann auf einer Schreibmaschine eine Bewerbung geschrieben. Ja, damals gab es noch Schreibmaschinen, aber es war schon eine elektrische mit so einem Display, da konnte man einen Satz schreiben. Wenn der Satz gut war, hat man auf die Tasche gedrückt und hat die Schreibmaschine diesen Satz aufs Papier gedruckt. Ja. So war das damals. Auf diese eine Bewerbung hin habe ich eine Antwort erhalten und habe dann nach dem Vorstellungsgespräch eine Zusage für den Ausbildungsplatz erhalten und habe dann so meine Ausbildung in der freien Wirtschaft können machen. Hätte ich nicht das Vertrauen und die Zuversicht in Gott gehabt, hätte ich nie eine eigene Bewerbung geschrieben, zumal ja der Platz schon da war. Ich hätte einfach nur können dahin gehen und dann wäre ich ja für die Zeit versorgt gewesen. In Zeiten, wo, wie in meinem Fall, 100.000 Stellen fehlten, kann doch Gott Türen öffnen. Ja, und damit möchte ich euch ermutigen. Gott gibt uns Gnade und auch gerade Versorgungsgnade. Und wenn ich so zurückblicke, in bestimmten Scheitelpunkten meines Lebens, bei bestimmten Meilensteinen, war immer die Versorgung Gottes da. Und interessanterweise war es oft so, dass etwas Gutes schon in Sichtweite lag, ja, aber das Bessere dann doch noch von Gott kam. Also hier einen Platz zu haben in einem Ausbildungswerk zu einer Zeit, wo es keine Lehrstellen gibt, ist etwas Gutes. Aber einen Platz zu haben in der freien Wirtschaft, wo man hinterher dann auch arbeiten kann und Geld verdienen kann, ist natürlich noch was Besseres. So ähnlich war es auch, als wir geheiratet haben, als wir dann eine Wohnung gesucht haben und keine gefunden haben. Dann haben wir nur über Beziehungen und über Kontakte konnten wir eine Wohnung anschauen. Die war nagelneu, das wäre Erstbezug gewesen. Wir beide schauen uns die Wohnung an, wissend, dass wir keine Wohnung finden. Wir brauchen aber dringend eine. Aber haben beide den Eindruck, nein, das ist es nicht. Obwohl die Wohnung nagelneu ist und schön und auch irgendwie recht zentral gelegen ist. Und dann kam Gott und hat uns die Möglichkeit gegeben, ein Haus in der Nachbarschaft von Matthias zu kaufen. Ja. Was natürlich das noch Bessere war. Also ich will damit nur sagen, wenn wir Gott vertrauen, dann ist auch seine Versorgung da für uns. Und nicht nur das Gute, sondern auch das Beste kommt dann. Psalm 20, Vers 5. Ergebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne er. Wenn wir wissen, dass Gott ein guter Gott ist, ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert und sein Wort wahr ist, dann können wir auch solche Stellen für und unser Leben in Anspruch nehmen. Er gebe dir nach deinem Herzen. Vielleicht sagt jetzt ein Kritiker, dieser Vers im Psalm 20 ist ja nur eine Wunschform im Konjunktiv, also in der Möglichkeitsform geschrieben. Keine definitive Aussage, keine definitive Verheißung. Da muss man sagen, jawohl, es ist eine Wunschform. Es heißt ja, er gebe dir nach deinem Herzen. So wie jemand zum Geburtstag sagt, ich wünsche dir alles Gute. Das heißt ja nicht definitiv, dass ich alles Gute bekomme, sondern es ist ein Wunsch, der mir nahegebracht wird. Aber, das stimmt, aber gehen wir einen Psalm weiter. Psalm 21, Vers 3, da lesen wir, den Wunsch deines Herzens hast du ihm gewährt und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Denn mit Segnungen an Guten kamst du ihm entgegen, auf sein Haupt setztest du eine Krone aus gediegenem Gold. Andere Übersetzungen sagen Feingold. Da habe ich mal nachgeguckt, was ist Feingold? Feingold bezeichnet reines Gold mit einem besonderen hohen Reinheitsgrad. Es gilt als die hochwertigste Form von Gold. Diese Handlung symbolisiert höchsten Segen und ist Ausdruck höchster Wertschätzung. Denn mit Segnungen an Gutem kamst du ihm entgegen, auf sein Haupt setztest du eine Krone aus gediegenem Gold. Nochmal die kritische Frage, ist dies nicht übertrieben, wenn wir diese Psalmstellen auf uns übertragen und für uns in Anspruch nehmen? Diese Psalmstelle steht doch in einem historischen Kontext. Können wir das so auf uns anwenden? Schauen wir in das Neue Testament. Epheser 1, Vers 3. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir sind mit jeder geistlichen Segnung gesegnet worden. Wie es hier heißt, so können wir die Segnungen aus dem Psalm auch für uns übertragen. Weil wir sind, nach der Aussage des Neuen Testamentes, sowieso gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In unserem Ausgangstext in 2. Petrus 1 kommt jetzt Vers 3. Wir gehen also weiter. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Tugend, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Auch hier lesen wir, alles zum Leben und zur Gottesfurcht ist uns geschenkt. Gott hält nichts zurück. Und hier wieder durch die Erkenntnis Gottes. Petrus kommt immer wieder auf die Erkenntnis zu sprechen. Die Erkenntnis, das Kennenlernen Gottes, ist der Schlüssel zu vielen Segnungen, die bereit liegen, von uns entdeckt und abgeholt zu werden. Lesen wir im Text weiter. Durch die er uns, also im Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtlos sein. Hier kommt jetzt der Aspekt der Anwendung von Fleiß und Tugend, von Ausharren, verbunden mit der Gottesfurcht, der Bruderliebe und der Liebe an sich zum Tragen. Unser Ausstrecken nach diesen Dingen benötigt eine gewisse Disziplin. die aber reichlich von Gott belohnt wird mit der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, was wiederum Frucht zur Folge hat. Unser Festhalten, was unsere Aufgabe ist, unser Dranbleiben, unser Schauen auf den Herrn wird belohnt. Wer nicht dranbleibt, wer loslässt, sich umwendet, der bekommt mit der Erkenntnis Probleme, denn er kann dann nicht mehr richtig sehen. So heißt es weiter in Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wer blind und kurzsichtig ist, hat mit der Erkenntnis massive Probleme. Dann in Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und eure Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Die Berufung ist zunächst der Ruf Gottes, zu ihm hin, zur Bekehrung, dann aber auch der Ruf, auf einen Weg zu bleiben, in der Erwählung, in der Gotteskindschaft bis hin zum Tag des Ankommens bei ihm. So heißt es dann im nächsten Vers, in Vers 11, denn so wird euch reichlich gewährt werden. Also nicht nur knapp und gerade so, sondern reichlich gewährt werden. Der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir laufen jeden Tag im Glauben, in der Gemeinschaft mit Gott, bis zu dem Tag, da für uns die Ewigkeit sichtbar wird. 2. Korinther 13, Vers 13 drückt dies in besonderer Weise aus. Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade vom Herrn Jesus. Ja, in 2. Korinther 8 heißt es ja, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also er hat seinen Reichtum für uns verlassen, damit wir reich werden können durch seine Segnungen. Dann die Liebe vom Gott, dem Vater. Es ist natürlich die größte Liebe, dass Gott, der Vater, seinen Sohn für uns gegeben hat. Ja, es gibt keine größere Liebe, die damit vergleichbar ist. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. In seinen Abschiedsreden sagt Jesus in Johannes 15, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Zu uns senden. Der Beistand, der bei uns ist, der Heilige Geist, den Tröster. Wir wachsen in der Gnade und Erkenntnis. Wir sind in der Gemeinschaft mit Gott und gehen so durch die Widerstände des Lebens. In dem letzten Vers des letzten Petrusbriefes drückt Petrus dies so aus. Also wir sind jetzt im zweiten Petrusbrief und davon, von diesem Brief, der letzte Vers ist das letzte, was wir von Petrus überhaupt überliefert haben. Da sagt Petrus Folgendes. Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm gebührt die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Genau. Und das soll uns auch begleiten. Wachsen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Wo Segen freigesetzt wird, wo seine Liebe durchkommt, wo wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind, der unser Tröster und Beistand ist in allen Situationen. Und das möge euch begleiten. Jetzt möchte ich noch ein Wort weitergeben, weil in der Vorbereitung zu der Predigt kam mir immer wieder ein Gedanke, ein Eindruck für die Gemeinde. Das muss natürlich von der Gemeindeleitung und von der Gemeinde geprüft werden. Aber ich sage es mal so, es heißt ja in Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Viele Jahre lang hat sich diese Gemeinde bewährt. Durch Schwierigkeiten und Nöten hindurch hat die Gemeinde nicht aufgegeben. Sie ist da, sie ist geblieben. Dann musste ich an Jesaja 54 denken. Das ist auch ein typischer Vers für den Bereich, aber kam mir einfach so. Da heißt es ja, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Ich habe so den Eindruck, als wie wenn Gott sagen würde, nach dieser ersten Zeit der Bewährung, wo die kleine Herde sich bewährt hat, kommt jetzt eine Zeit, den Raum weit zu machen, die Zeltpflöcke weit auszustrecken. Nicht jetzt so im physischen Sinn, jetzt bauen wir an, jetzt machen wir ein größeres Gebäude hier, nicht so, sondern erstmal in dem Sinn, dass die Gemeinde innerlich es annimmt, dass Gott Wachstum schenken wird. Ich glaube, Gott schenkt der Gemeinde Wachstum und die Aufgabe ist es jetzt, innerlich umzuschwenken von der Sicht der kleinen Herde zu einer Gemeinde, die wächst. Also ein Wachstum, das nicht dadurch jetzt geschieht, wir machen jetzt ein neues Programm, riesen Lautsprecheranlage und Discolichter, sondern wir stellen uns innerlich darauf ein, die Gemeinde wächst, Gott fügt hinzu, Leute kommen und es gibt ein gesundes, natürliches Wachstum. Genau. Denn das, was wir glauben, ist das, mit was wir uns zufrieden geben. Das, was wir glauben, ist das, mit was wir uns zufrieden geben. Wir kommen nie über das hinaus, was wir glauben. Deswegen die Botschaft an die Gemeinde, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecke spanne aus, spare nicht. Die Zeit der Bewährung, die erste Zeit der Bewährung ist hinter uns und die Zeit, wo jetzt der Raum gefüllt wird, die kommt jetzt. Soweit mein Eindruck und die Predigt.